Wenn beide Eltern gleichzeitig sterben, bricht nicht nur eine Welt zusammen, es bricht ein ganzes Fundament weg, der Anker, das Herz der Familie, beides auf einmal. Mein heutiges Gespräch mit Nicole Würstle geht genau dorthin, wo es wirklich wehtut. In diesem Moment, als sie mit 28 Jahren durch das Internet vom Tod ihrer Eltern erfuhr, bevor die Kriminalpolizei an ihrer Tür stand. In die Schwangerschaft mitten im ersten Trauerjahr und in die Frage, wie man Abschied würdevoll gestaltet, wenn man keine Kraft hat. Nicole spricht darüber als Tochter, als frisch gebackene Mama und als ausgebildete Trauerrednerin, sehr offen und sehr berührend. Wenn du gerade selbst mitten in deiner Trauer steckst und wissen willst, wie jemand anderes diesen Weg gegangen ist, dann ist diese Folge für dich. Ich spreche auch in dieser Folge über mein Online-Programm Gefühlskraftreise. Du kannst dich dafür gern schon auf die Warteliste setzen. Wir öffnen wieder im Sommer. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Nicole, schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast Trauerwelle. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Magst du dir vielleicht erstmal kurz vorstellen, wer bist du, wo lebst du, was machst du so? Erzähl uns was von dir.
Ja, gerne. Erstmal hallo, liebe Kathi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir da heute zusammen ein Gespräch aufnehmen. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Nicole. Ich komme aus dem Unterallgäu, habe einen Sohn und lebe mit meinem Mann und meinem Hund zusammen. So, genau, zu viert sind wir hier.
Und dein Sohn ist ja nur ganz klein, gell? 1,5 Jahre alt.
Genau, richtig, ja.
Das heißt, turbulenter Alltag wahrscheinlich gerade.
Ja, das auf jeden Fall. Jeden Tag eine neue Herausforderung.
Ja, und gleichzeitig schön, gell? Ich kenn's.
Ja, genau. Er fängt jetzt an zum Brabbeln. Das ist total nett, was da so rauskommt. Und dass man ihn tatsächlich schon immer mehr versteht, das ist
Ja,
richtig spannend, ja.
Voll. Ja, und wie ich schon gesagt habe, wir kennen uns schon eine ganze Weile, nämlich seit 2023 schon. Im März 2023 ist nämlich etwas passiert, das dein Leben einfach radikal verändert hat. Ganz schlimm, deine Eltern sind beide durch einen Unfall verstorben. Magst du uns da mal erzählen, wie ist dazu gekommen, was ist da passiert? Einfach so viel, wie du dich damit wohlfühlst.
Genau, also das ist jetzt 3 Jahre her. Meine Eltern waren zusammen unterwegs, sind also zusammen tödlich verunglückt. Mein Papa war Pilot und hat mit meiner Mama zusammen einen Tagesausflug gemacht. Und dann gab es in dem Zusammenhang einen medizinischen Notfall und dabei ist dann das Flugzeug abgestürzt, mit dem die beiden unterwegs waren. Und Mama und Papa waren beide sofort tot. Das Ganze geschah damals morgens um 9 rum. Und die Kriminalpolizei hat mich erst abends um 18 Uhr informiert, weshalb ich das Ganze dann schon nachmittags aus dem Internet erfahren habe.
Ach, wie krass. Aber warum?
Weiß ich nicht.
Also
Darauf gibt es bis heute keine Antwort. Wir hatten hier vor Ort mit den Kriminalpolizisten sehr viel Glück. Das waren zwei ganz tolle Menschen, die waren einfach sehr menschlich. Vor Ort mit dem Kriminalpolizisten haben wir das leider ganz, ganz anders erlebt. Genau. Und ja, ich war damals 28 und habe an sowas natürlich nie gedacht. Also ich dachte immer, wir hätten noch so, so viel Zeit. Und wir hatten einfach auch eine wahnsinnig gute Beziehung in der Familie. Ich habe noch einen jüngeren Bruder. Also wir waren auch immer zu viert. Und ja, meine Eltern waren einfach, das waren tolle Menschen. Also wir hatten eine gute Beziehung und ich habe zu den beiden als Eltern auch immer aufgeschaut.
Und wo oder wie weit entfernt warst du zu dem Zeitpunkt und wo war dein Bruder? War der auch bei dir in der Nähe oder?
Das war, der Unfallort ist 300 Kilometer von uns entfernt, circa. Und als dann die Kriminalpolizei bei mir vor der Haustür stand, war mein Bruder in der Arbeit. Ich hatte einen kürzeren Arbeitsweg. Ich war dann schon daheim und habe daheim alles, ja, übers Internet erfahren. Genau.
Und also inwiefern, weil es ist ja nicht so, dass meistens nicht namentlich genannt wird, so weit bei Unfällen. Also woran hast du sofort gewusst, dass es deine Eltern sind?
Mein Papa, der war immer auf dem Handy erreichbar, also wirklich immer, oder er hat ziemlich bald zurückgerufen. Das war einfach meine verlässliche Handynummer auch. Und an dem Tag hat mein Mann mehrfach versucht, ihn anzurufen, und hat sich dann auch mehrmals bei mir gemeldet und hat gesagt: Du, ich erreiche deinen Papa nicht, ganz komisch. Und am Anfang einmal nur dachte: Ja, mal, dann ruft er schon zurück. Und ja, irgendwann, als er mir das dann nachmittags nochmal gesagt hat, habe ich mir gedacht, komisch. Und dann habe ich mal meinen Bruder gefragt, ob er weiß, was los ist. Und dann hat er gemeint, also ich habe zu dem Zeitpunkt nochmal daheim gewohnt. Das heißt, ich wusste auch nicht, dass die mit dem Flugzeug unterwegs sind. Da stellen sich jetzt viele vor, komisch. Jetzt hat sie gerade von einer guten Beziehung erzählt und weiß das nicht. Aber das war halt ein Hobby. Also, wie wenn jetzt jemand aufs Rennrad steigt und seine Stunde die Tour fährt, da erzählt man auch nicht. Also man ruft da auch nicht bei der Tochter an, die woanders wohnt, und sagt: Hey du, ich steige jetzt aufs Fahrrad.
Na, voll
Das
nicht.
kriegt man
Also, wenn ich
halt.
an meine Eltern denke, ich weiß, keine Ahnung, was sie den ganzen Tag machen, so, gell?
Genau. Das kriegt man halt mit, wenn man zu Hause
Ja,
ist, zu
voll.
Hause wohnt. Genau, und dann hat er gesagt, die sind mit dem Flugzeug unterwegs und machen einen Tagesausflug, und dann ist es mir sehr komisch vorkommen. Und dann habe ich einfach mal googelt. Und also ich habe es dann auch probiert auf dem Handy, und dann war eben nicht dieses, er ist gar nicht, also er ist nicht erreichbar, sondern es ist dieses, also da ging gar nichts durch, und dasselbe dann bei meiner Mama auch. Und die Handys waren einfach von dem Unfall so zerstört, dass dann, da hat es nicht mehr geläutet. Genau, und dann habe ich googelt, und dann war das sehr klar, weil die Presse heutzutage ja leider sehr schnell an Informationen kommt und da dann auch konkret sagen kann, die kommen aus dem Unterallgäu und haben circa das Alter. Und ja, dann war mir das klar, es passiert ja dann doch nicht allzu häufig.
Also das war dann echt so wie 1 plus 1 zusammenrechnen, alles hat
Genau.
zusammenpasst. Und was, also dann in dem Moment warst du daheim, hast du gesagt, hast du das erfahren, aber ohne da, sag ich mal, ganz klar von jemand ausgesprochen. Man ist ja dann doch so, vielleicht so ein bisschen nur so in der Hoffnung, oder irgendwie Panik und vielleicht doch nicht oder so.
Ja.
Und wie viel später war dann die Kriminalpolizei bei dir?
Das war dann, also das war nicht arg viel später, das hat sich dann ziemlich wahrscheinlich um Minuten gehandelt. Also es kommt
Okay.
einem sicherlich vor, als wären es Stunden gewesen. Es waren dann aber, denke ich, Minuten, wo ich dann aus dem Fenster geschaut habe und dann einfach den typischen schwarzen BMW vorfahren habe sehen, und dann war mir das klar. Also ich bin denen dann auch entgegengelaufen, und mir war dann klar, was da jetzt kommt.
Was war dann der nächste Schritt? Weil es war ja so diese große Entfernung und du hast gesagt, vor Ort, das heißt, du bist dann auch mit deinem Bruder zusammen dorthin, oder?
Genau, also erstmal war der nächste Schritt, mein Mann war zufälligerweise an dem Tag schon daheim. Der kommt in der Regel sehr, sehr spät von der Arbeit, und an dem Tag ging es ihm nicht so gut. Und er kam heim, was normal auch nicht vorkommt, weil wenn es ihm nicht gut geht, zieht er das halt trotzdem durch, so die Männer halt. Und da kam er dann heim. Und dann war er schon da und die Kriminalpolizei. Und dann war eigentlich das Wichtigste für mich, dass wir meinen Bruder zu mir kriegen. In der Hoffnung, dass er nicht weiß, was passiert ist, bis er bei mir ist. Genau, und da haben die Kriminalpolizisten dann kurz mal ein bisschen gebremst, weil sie sich nicht klar waren, was ich da jetzt sage, wenn ich da telefoniere. Und irgendwann habe ich einfach das Handy genommen und habe den angerufen und habe das mit ihm ausgemacht, dass er zu mir kommt und habe ihm nichts davon gesagt und er hat mir auch nichts angemerkt. Ich wusste aber nicht, dass er halt, ihm ging es genauso wie mir und er hat halt auch schon googelt gehabt und das war ihm auch schon klar, was passiert ist. Genau, und dann, es war ja dann schon abends und dann war er auch bei uns, mein Bruder, und dann kam noch seine Freundin und dann waren wir sozusagen zu viert und dann hat man halt mit den Kriminalpolizisten so den nächsten Schritte besprochen und dann haben sie uns gefragt, ob wir an die Unfallstelle wollen. Und das war für uns wichtig, dass wir das sehen, weil das so unvorstellbar ist. Das ist nicht wie bei einem Auto, das einen Autounfall hat und man da einfach nur ein Autowrack sieht, sondern da ist sehr, sehr wenig noch da, weil es ein Kleinflugzeug war. Und das ist natürlich sehr leicht gebaut und somit sehr schnell in sehr viele kleine Teile zerstört worden. Genau. Und dann sind wir am Tag danach an die Unfallstelle gefahren.
Und wie war das dann für euch, da zum Sein? Was hat sich da, ist es eher so Schockstarre gewesen oder war dann, dass die Emotionen rausbrochen sind? Das ist ja bei jedem auch immer unterschiedlich.
Wir waren alle sehr ruhig, wir waren auch alle sehr klar. Das waren wir auch eigentlich tuschwer durch. Wir haben uns aber einfach dann auch die Zeit genommen, das ganze Gebiet anzuschauen. Also es war ein großes Gebiet, auf dem die Teile lagen. Und der Kriminalpolizist vor Ort, dem war es zu kalt, der wollte in sein Auto sitzen und hat uns dann erklärt, da oben findet er nichts mehr Wichtiges. Und dann haben wir zu ihm gesagt, er kann gerne da sitzen, wir schauen weiter. Zum Glück haben wir das gemacht, weil da oben dann schon noch ein paar persönliche Dinge einfach waren, die natürlich für den Polizisten keine Bedeutung haben. Für uns hat aber halt eine Decke, die wir genau erkennen, dass sie zu Mama und Papa gehören, eine Bedeutung. Genau. Aber es war weiterhin, waren wir sehr klar und eigentlich auch schon im Organisieren. Wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt zu tun?
Also das ist schon echt immer wieder erschreckend. Du kennst ja auch so ein bisschen, oder ich weiß jetzt nicht, wie viel du von meiner Geschichte genau verfolgt hast oder kennst. Aber ich habe ja auch diese Begegnung mit der Kriminalpolizei. Also generell bei der Suche war es ja auch schon schwierig mit der Polizei, am Anfang zumindest. Und dann kann ich mich auch noch an erinnern, wie du sagst, dieser Wirt, die haben das überhaupt nicht im Blick. Wir haben damals ja dann die Piercings und Schmuckteile von ihrem Körper übergeben kriegt und das irgendwie 7 Monate später oder so. Und ich habe ja meine Schwester auch nie gesehen. Also es hat ja nie ein Begreifen so gegeben. Und der Kriminalpolizist hat uns das einfach auch mitten im Gang dahingeschleudert auf den Tisch. Ja, das ist ja das Beweismaterial, was übrig ist, ausgeleert, die ganzen Perlen und alles in alle Richtungen. Und du hast sofort gesehen, total deformiert und vom Wasser und so. Und du stehst da, oder? Und dann die reißt den Boden unter die Füße wieder mal weg und der macht es so locker flockig mitten im Alltag. Sagt so, was das? Hab so, ja, ich gehe jetzt wieder, gell? Tschüss. Also manchmal fragt man sich wirklich, was machen diese Menschen in so einem Beruf? Oder?
Ich fand das total erschreckend. Ja, es war einfach auch wahnsinnig schade, dass eben die beiden, die hier vor Ort bei uns waren und die wirklich menschlich waren und wirklich auch, glaube ich, verstanden haben, was das für uns bedeutet, dass die nur in Anführungszeichen die Überbringer der Nachricht waren. Also die konnten ja nicht wirklich mehr für uns tun. Wenn wir die vor Ort gehabt hätten, also am Unfallort, dann wäre das sicherlich viel haltgebender gewesen. Ja, aber ja, ich weiß auch nicht, was solche Menschen auf solchen Positionen
Aber
tun.
das ist so wichtig, weil man muss das wirklich verstehen. Diese Punkte sind essentiell für den folgenden Trauerprozess. Das ist etwas, was, wenn wir jetzt Jahre später noch drüber reden, und bei mir ist 13 Jahre her und trotzdem gibt mir das heute noch einen Stich und verletzt mich, wenn ich zurückdenke. So, also es behindert einfach so vieles an dem Prozess, der eh schon schwer genug ist. Das ist einfach unnötig, denke ich mal. Und deswegen sage ich so immer wieder im Podcast, in der Hoffnung, dass es jeder hört. So, kann man nicht oft genug sagen. Echt.
Ja, es ist halt unverständlich, weil der Aufwand für den Kriminalpolizisten wäre eigentlich gering, was dem gegenübersteht, was es den Angehörigen bedeuten würde.
Ja, voll.
Also einfach nur ein bisschen auf Augenhöhe und ein bisschen Zeit mitbringen und das war's ja schon. Also arg viel mehr erwarten wir doch gar
Na,
nicht.
voll, voll.
Aber ja.
Und wie ist dann mit deinem Bruder weitergegangen? Was war dann so der nächste Schritt, weil du gesagt hast, ihr seid dann auch direkt ins Organisieren kippt?
Die Mama und Papa waren ja eben weit weg verunglückt, also 300 Kilometer circa. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen die denn nach Hause? Also genau, auf dem Heimweg vom Unfallort weiß ich noch, wie ich gefragt habe, so und wie sucht man jetzt einen Bestatter aus, weil, also ich hatte zuvor keine Berührungspunkte mit einem Bestatter. Als meine Uroma und mein Uropa verstorben sind, haben das meine Eltern übernommen. Ich habe noch nie einen Bestatter ausgesucht. Und genau, so ging das dann halt. Und dann eben den Bestatter aussuchen. Wie kommen die beiden zu uns? Und weil die ja eben so weit weg sind, war die Frage, wie geht es? Und ja, ich wusste nicht, dass es die Variante gibt. Und für mich persönlich ist sie bis heute nichts, aber das ist wirklich für jeden einfach seine Entscheidung. Es gibt die Möglichkeit, dass man dann die Verstorbenen am Unfallort, also da in der Nähe, verbrennt, wenn es eine Urnenbeisetzung werden soll. Und dann verschickt nach Hause. Und als ich das gehört habe, war das für mich wirklich schlimm. Also logischerweise gibt es da einen separaten Dienst. Die werden natürlich nicht mit der Post verschickt. Das hat sicherlich alles seine Würde, aber es war für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Und irgendwann wussten wir aber, mein Bruder und ich, einfach auch nicht mehr, was sollen wir wie entscheiden. Und dann haben wir für uns festgelegt, wir fangen jetzt an zu denken, was hätte Mama für den Papa gemacht, wenn nur der Papa verstorben wäre? Oder was hätte der Papa für die Mama gemacht, wenn nur die Mama verstorben wäre? Und als wir versucht haben, so zu denken, was hätten die beiden für den jeweils anderen getan, war das für uns sonnenklar. Unser Bestatter muss die 300 Kilometer dahin fahren und die beiden mit dem Auto holen.
Wie war das eigentlich bei so einem Unfall? Stelle ich mir das ebenfalls ganz schwierig vor. Also, Clarissa war ja eben eine Wasserleiche. Da ist es auch immer schwierig, die Person dann zu sehen. Wie war das bei deinen Eltern? Hat es da die Möglichkeit gegeben oder ebenfalls nicht?
Also es gab die Möglichkeit nicht. Ich glaube, so muss ich das formulieren. Wir haben schon danach gefragt, aktiv, mein Bruder und ich, ob wir die sehen können. Uns wurde dann davon abgeraten und so haben wir das dann auch gelassen.
Und das ist ja eben, finde ich, auch so die Schwierigkeit für Angehörige wie uns, die eben jemanden erstens mal plötzlich verlieren, schon, gell? Und dann eben auch dieses Begreifen gar nicht haben. Das heißt,
Ja.
die Realität kommt nicht wirklich an. Ich meine, du hast dieses Flugzeug gesehen, gell? Das vielleicht eben in Verbindung mit deinen Eltern so, aber trotzdem so das Handfeste, eben dieses Begreifen, das ist schon extrem schwierig. Inwiefern hat die das dann auch so oder bis heute vielleicht noch begleitet, wo du merkst, durch dich schwer, dass das so Wirklichkeit ist?
Das begleitet mich immer noch. Ich denke auch, dass das vielleicht auch für immer so bleiben wird, wenn man einfach das nicht, wenn man die Person nicht mehr sehen konnte. Natürlich weiß der Kopf, was passiert ist, aber das Herz hat ja da immer noch so ein bisschen vielleicht Hoffnung oder so. Ich glaube, dass es aber auch für Menschen, die sowas nicht erlebt haben und die Toten sehen konnten, schwierig nachzuvollziehen ist, weil ich habe das zufälligerweise erst in einer Runde angesprochen, wo Leute dabei saßen, die sich viel mit dem Tod auseinandersetzen, eigentlich. Und dann sagt eine davon zu mir, na ja, aber was willst du denn jetzt noch? Du weißt es doch. Also
Krass.
ich natürlich weiß ich, dass Mama und Papa seit 3 Jahren nicht mehr heimkommen sind. Also natürlich weiß ich, dass sie verstorben sind. Aber das es macht was mit einem, wenn man die nicht mehr sehen konnte. Und wenn man einfach nicht dieses, ja, dieses Bild hat, okay, es ist wirklich so.
Voll das Begreifen eben, das muss ich mit spüren. Das ist ähnlich wie bei unseren Emotionen. Ich kann so kognitiv, theoretisch Wut, Traurigkeit vielleicht auflisten, was es ist und so weiter. Und gleichzeitig kann ich es gar nicht spüren. Ich muss es aber
Ja.
erst spüren, damit es ankommt so richtig. Und das, da braucht es unseren ganzen Körper einfach. Und ich habe ja auch viele Abschiede dann im Bestattungsunternehmen da begleitet, weil mein Büro ja dort war. Das habe ich dann mitgekriegt, auch diese Verabschiedungen. Und habe dann auch dabei sein dürfen, damit ich das selber auch mal miterlebe, weil ich das eben so nicht kannte, oder? Mit offenem Sarg und so. Und das war so faszinierend für mich und so friedvoll gleichzeitig, wie die Angehörigen da gestanden sind und eben wirklich auch alles immer so abgetastet. Also 100-mal hingriffen nochmal, gar keine Berührungsängste, sondern dieses Angreifen, wirklich so dieses Haptische, dass ich spüre ja dann auch den kalten Körper, gell, dass da
Ja.
kein Leben mehr drin ist und so. Und ich glaube, wenn das einfach fehlt, also ich kann es genau ähnlich. Und jetzt 13 Jahre später, bei mir auch noch, manchmal gibt es einen Funken in mir, wo es sagt, vielleicht ist es ja doch irgendwo auf Reisen oder so. Also irgendwie war es ist, aber ich spüre es halt manchmal nicht, gell? Und das geht dann so ein bisschen verloren und dann, ja, dann kommt diese 0,0001% dann Hoffnung wieder durch.
Ja. Wir hatten einen ganz tollen Bestatter, da bin ich ganz froh, dass wir den gewählt haben. Der hat sich wirklich Zeit für uns genommen und hat alles eigentlich ermöglicht, was wir uns so vorgestellt haben. Und er hat uns schon auch einen Abschied bei sich in den Räumlichkeiten ermöglicht. Da standen aber halt die Särge zu.
Ja.
Also das war ihm schon sozusagen wichtig, dass es es gibt, dass es war jetzt kein, man hört ja auch von Bestattern, die da einfach schnell, schnell und nee, kann man immer anschauen, fertig. Das war, er hat uns schon die Möglichkeit gegeben, aber ich glaube, es war aus seiner Sicht da einfach nicht zumutbar, das in einer
Ja.
anderen Form als mit den zuhenden Särgen zu machen.
Ja, das hat sie bei
Und
uns immer gesagt.
genau, und so ein zuhender Sarg, der steht aber für mich nicht in Verbindung
Na,
zu Mama und Papa. Also,
voll.
das ist ein Sarg.
Voll.
Punkt.
Also genauso, wir sind auch an diesem geschlossenen Sarg. Und ich habe es, glaube ich, eh sogar in meinem ersten Buch beschrieben, eben so, dann stehe ich vor dieser Kiste und denkst du so, ja gut, da kann jetzt jeder sagen. Da kann
Ja.
jeder drin sein. So, warum sollte da gerade meine Schwester? Also das
Ja.
ist doch so, das geht nicht, das kommt nicht an, gell?
Nee, natürlich stellt er auch ein Bild davon davor auf und also der hat's wirklich gut gemacht und versucht im Rahmen der Möglichkeiten. Aber wie du sagst, wieso soll jetzt in dieser Holzkiste genau deine Schwester oder meine Eltern liegen? Also es stand nie in Verbindung mit ihrem Leben und darum tut's das auch nicht im Tod. Also ja.
Total, voll. Kann ich so nachvollziehen. Und was du dann gemacht hast, ja, also du hast gesagt, das Organisieren und eben Beerdigung vorbereiten und so. Und ihr habt es dann langsam gewusst, was ihr wollt. Und ich finde es total schön, dass ihr euch da so reinversetzt und überlegt habt, wie könnte das Mama für einen Papa und andersrum
Ja.
sich wünschen, total schön. Und dann hast du ja etwas gemacht, also wo ich wirklich die bewundere, so dein Mut. Wahnsinn. Du hast die Rede gehalten
Ja.
für deine Eltern. Und echt, also allo, wenn ich das, mir kommen jetzt nur die Tränen oder ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich kann mich ja nur gut erinnern an die Beerdigung von meiner Schwester und die haben ja so, ich da mal Piep sagen können, also wirklich gar nichts ist rauskommen. Nimm uns da mal mit, wie ist überhaupt das dazu gekommen, dass du den Gedanken hast, ich halt die Rede und was ist dann am Ende geworden oder wie ist dir dabei gegangen?
Also, da gab es nicht wirklich einen Entscheidungsprozess. Also ich kann dir da jetzt nicht erzählen, dass ich da
Aha.
dran gesessen bin und überlegt habe oder abgewogen habe, sondern für mich war das einfach sofort klar, dass ich das machen möchte. Oder vielleicht war es auch ein bisschen so ein, dass ich das machen muss von mir aus. Also es war keine bewusste Entscheidung, sondern für mich war das einfach ganz natürlich, dass ich das jetzt mache, dass ich an der Beerdigung eine Rede erhalten werde. Und für mich war es einfach der richtige Weg. mich dazu verabschieden und wie ich meine Eltern nochmal würdigen kann. Also das war damals so der Gedanke und ja, darum stand das irgendwie klar. Meine Eltern, die waren einfach zwei ganz tolle Menschen und jeder so auf seine individuelle Art und Weise. Die haben sich sehr gut ergänzt. Die waren sich nicht unbedingt in allen Punkten so ähnlich, die haben sich aber wahnsinnig gut ergänzt. Und die Mama, die war halt so emotional warm und so ein bisschen so das Herz, wenn man da ein Symbol dafür will. Und die hat immer die Verbindungen geschafft. Und mein Papa, der war, ja, wenn man wieder ein Symbol nimmt, der Anker. Also der war einfach sehr ruhig, sehr stabil, sehr verlässlich. Und der hat auch immer nicht allzu viele Worte gebraucht. Der war aber halt einfach da und hat Sicherheit gegeben. Und mir war das so wichtig, dass ich das nochmal erzählen darf, wie Mama und Papa wirklich waren und dass es nicht nur um den Tod geht. Und ja, darum kann ich dir das nicht genau erklären, sondern das war einfach da, dass ich das machen möchte. Und ich habe das dann mit meinem Bruder nur abgesprochen und er fand das gut und dann habe ich das auch gemacht. Man muss nur dazu sagen, es war eine kirchliche Beerdigung und da war mir das einfach wahnsinnig wichtig, dass ich ja diese Persönlichkeiten und die Art zu leben nochmal hervorheben kann und was die auch für uns bedeutet haben, Mama und Papa. Genau, da habe ich das gemacht.
Ich finde das so cool, so schön, echt, also total berührend. Und wie war das dann so mittendrin? Also hast du es dann auch geschafft? Ich,
Ja,
also,
ja.
sag mal, die Initiative und die Motivation ist ja was anderes, als wie dann, wenn es aktuell stattfindet,
Ja.
bricht ja oft die Stimme oder so und dann kommt man vielleicht nicht weiter. Hat es dann so geklappt, wie du es dir vorgestellt, für die gewünscht hast, für deine Eltern?
Ja, ich bin dann damals aus der Bank in der Kirche aufgestanden und dann eben rausgelaufen und ich habe dann nur gehört, wie ein Mann hinter mir, ich weiß aber bis heute nicht, wer es war, so eigentlich leise vor sich hin gesagt hat, aber es war so laut, dass ich es auch gehört habe. Nicole, was tust du dir da jetzt an?
Ui.
Und ich habe mich dann aber zum Glück da nicht beirren lassen und bin dann einfach vor Richtung Altar an dieses Lesepult, an den Ambo. Und ich habe dann der steht ja eigentlich immer frontal zu den Zuhörern und haben den dann aber hochgenommen und habe den dreht, so dass ich frontal zu Mama und Papa stehe, dass ich zu Mama und Papa sprechen
Ach,
konnte.
cool.
Genau, und dann hatte ich praktisch die Trauergäste seitlich von mir. Und in dem Moment bin ich innerlich ganz, ganz ruhig geworden. Also da wusste ich, das ist auf jeden Fall das Richtige. Und Mama und Papa haben mir da einfach die nötige Kraft in dem Moment auch gegeben. Also wirklich, das war, ich glaube, das ist unvorstellbar. Ich habe dieses Pult hochgenommen, habe das rumgedreht und dann war ich ganz ruhig. Und weil die Fragen auch immer kommen, ich habe keine Medikamente für die Beerdigung genommen, weil es mir sehr wichtig war, dass ich das einfach komplett durchlebe und nicht in dem Nebel, wo ich mir im Nachhinein dann denke, hätte ich nur. Die Frage kommt an der Stelle oft, darum werfe ich das mal kurz
Witzig, echt,
ein.
das fragen die die Leute dann. Sagst
Ja,
du das?
ja, ja. Ja,
Wahnsinn. Ja, okay, aber es
ja.
gibt wirklich, also ich kenne es ja auch von vielen Trauernden, die begleitet haben, die dann erzählen, dass sie es halt, also dass sie schnell zum Hausarzt gehen und dann sagen, oh, jetzt steht die Beerdigung an
Ja.
und ich schaff's nicht und da wird halt dann auch schnell was verschrieben, gell? Was gar
Ja.
nicht immer so eben förderlich ist, weil dann eben genau das passiert, wie du sagst. Manche können sich gar nicht so ganz erinnern und würden sich aber dann gern mehr erinnern wollen.
Genau.
So, also ich habe
Das war
das auch.
meine Sorge, darum habe ich
Ja,
es nicht
voll.
gemacht. Ja,
Voll.
genau. Und weil ich eben dann so wahnsinnig ruhig war und weil ich das komplett, die Rede komplett fertig machen konnte, ohne dass die Stimme abbricht, darum kommt die Frage oft auf oder kam die Frage
Ah,
oft auf.
okay. Ja, okay, das, ja.
Genau. Und das war sicherlich kein leichter Moment für mich, aber der war sehr, sehr klar und er hat mir irgendwie innerlich so ein bisschen so ein Stück Frieden geben.
Das glaube ich ja.
Also, es hat sich zwar schon schwer angefühlt, aber wahnsinnig tragend, dass ich das noch machen darf. Genau, also, es war für mich der richtige Weg.
Na, voll schön. Und da kommen wir ja dann eher zum Schluss nochmal drauf, weil
Gerne,
da hat
ja.
sich ja noch viel mehr geöffnet in die
Ja.
Richtung. Aber bevor wir da hinkommen, liegt ja doch nur ein Weg von
Ja.
dem Tag der Beerdigung bis eben jetzt. Das heißt, du bist dann nach dieser Beerdigung ja wieder so langsam zurück in deinen Alltag. Wie waren so die ersten Wochen für dich, so von den Gefühlen her, vom Körperlichen her? Wie ist dir damit gegangen?
Also wir hatten sehr, sehr viel zu organisieren weiterhin. Und wenn du To-Dos hast, dann kommst du schon durch den Tag. Gleichzeitig hat sich aber natürlich irgendwann eine wahnsinnige Erschöpfung einfach breit gemacht, weil logischerweise auch der Schlaf nicht mehr der Schlaf war, wie es schon mal war. Also der war null erholsam. Und das war dann ja so ein Balanceakt aus weitermachen können, weitermachen müssen. Manche sagen dir ja dann immer so schön, ja, mal das Leben geht weiter oder das Leben muss weitergehen, so rum sagen sie es ja. Und das ist halt, die Aussage ist einfach nicht gut. Das Leben geht weiter und das ist das große Problem. Das muss nicht weitergehen, aber es geht weiter und das ist das Riesenthema. Du hast deine Dinge zu erledigen. Dein Körper steckt aber noch sehr in der Trauer. Du bist erschöpft und es geht eigentlich viel auch wirklich um dein eigenes Überleben. Also wie komme ich jetzt durch diese gerade anfängliche Zeit? Also ich habe das mir oft gedacht, es ist viel einfach nur ein, wie überlebe ich diesen Tag heute, weil du ja auch nichts isst oder ja, trinkst oder sonst was. Also die wirklich die essentiellen Dinge, die fallen dir ja schwer. Und gleichzeitig sollst du aber halt irgendwie funktionieren.
Das heißt, wenn du auch sprichst von organisatorischen, hast du zu der Zeit dann wieder gearbeitet oder wie war das?
Nee. Ich war länger krankgeschrieben und habe dann aber auch den Arbeitgeber gewechselt, weil der sich leider ganz unterirdisch zu der ganzen Sache verhalten hat.
Also kein Verständnis soweit.
Nee, gar nicht.
Ja, das erschwert das Ganze dann auch wieder, gell?
Genau.
Und dann vielleicht nochmal zu dem Organisatorischen, weil, also ich denke gerade dran, wenn ja Eltern sterben und die noch zusammen gelebt haben, wie du ja auch gesagt hast, gell, dann bleibt das ja über. Und
Ja.
das ist das wahrscheinlich, was du auch sagst mit dem ganzen Organisatorischen, oder?
Genau. Und halt, ja, die ganzen Sachen wie Versicherungen und ja, was passiert mit diesem Familienheim, nennt man das ja im steuerlichen Kontext, also mit unserem Zuhause, all diese Dinge, genau. Und irgendwie hatte ich, glaube schon dann auch das Gefühl, also mein Bruder ist jünger als ich, nicht viel, aber ich war einfach die große Schwester und hatte auch lange sehr dieses Gefühl, dass ich nach ihm schauen muss. Er hat mir das nie gegeben, aber das, ja, die Mama ist nicht mehr da. Also, wer macht es? Wer kocht? Wer macht das Haus? Genau, und das habe ich dann einfach auch viel übernommen. Ja. Und eine schöne Sache in der ganzen Anfangszeit war dann, so klar wie mir war, dass ich die Rede halten möchte, so klar war mir auch in den ersten Wochen, also in den ersten Tagen, dass ich jetzt einen Hund für mich brauche. Also
Ah,
ich
echt?
brauche den wirklich, ja. Und ich war lange Zeit auf Hundehaare allergisch. 2019 war da der letzte Test. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt mal abklären, weil sonst kann ich mir ja jetzt keinen Hund holen. Und dann rufe ich da halt an und dann sagt die, das ist schwer, einen Termin zu kriegen. Und dann sagt die ja, wie ich jetzt auf die Idee komme, dass sich das innerhalb 4 Jahren verändert hat, wenn es die Jahre zuvor immer so war. Und dann habe ich das ihr erzählt und die war auch super nett und hat dann gesagt, also morgen kommen, das machen wir. Und ja, ich war nicht mehr auf Hundehaare allergisch und habe mir dann 4 Wochen nachdem das Ganze passiert ist, einen Hund aus dem Tierheim geholt. Und der hat natürlich anfangs, muss man sagen, schon auch sehr viel Zeit gekostet, aber das war im positiven Sinne alles. Und über den bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar. Der hat mir da gut durchgeholfen.
Ja, vor allem bei Hunden ist ja oft so gekoppelt dran, ich muss rausgehen, weil der Hund kann
Ja.
ja nicht allein Gassi gehen sogar.
Ja.
Und das zieht dann ja so ein bisschen in dieses Leben auch, wenn es nur eben die Natur ist zum Sehen oder einen kleinen Schritt mal rauszumachen, gell, und wieder was anderes zu sehen. Das kann da schon ein bisschen ein Antrieb sein.
Definitiv, ja. Mein Mann hat irgendwann mal zu mir gesagt, das ist schon gut, dass wir jetzt den Theo haben. Dann kommst du mal wieder unter Leute und sprichst auch mit Leuten, weil die Hundebesitzer untereinander, die
Ja,
sprechen sich
stimmt.
halt ganz schnell an. Und man hat ja klar ein gleiches Thema und ich bin da nicht auskommen. Und ohne den Theo hätte ich mich sicherlich weiterhin da sehr distanziert. Und genau, also das war auch sehr positiv.
Und noch etwas ist passiert in diesem ersten Trauerjahr, gell?
Ja.
Wir haben es ja schon am Anfang ein bisschen kurz angerissen. Du bist ja Mama von einem 1,5-jährigen Sohn. Das heißt, das fällt ja genau in diese Zeit. Du bist dann
Ja,
schwanger worden. Wann war denn das
genau.
genau? Und ja, wie ist dazu gekommen? Brauche ich nicht.
Das wäre ein anderes Thema, Kathi.
Falscher Podcast.
Genau.
Na,
Ja.
aber ja, wie war das dann auf jeden Fall
Ja.
mit der Schwangerschaft?
Also, Mama und Papa sind im März 2023 gestorben und ich war immer so jemand, der so das ganze Leben irgendwie durchtaktet und plant hat. Und da war für uns schon klar, dass wir uns einfach Richtung Herbst, Richtung Ende des Jahres, oder dass da für uns der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, zu sagen, okay, ab jetzt kann man schwanger werden. Und dann kam der Unfall und dann war das für mich ganz unvorstellbar. Also wie soll ich schwanger sein? Wie soll ich ein Kind bekommen? Wie soll ich ein Kind großziehen, das Oma und Opa nie wieder lebend sehen wird? Und das habe ich meinem Mann ganz offen kommuniziert und der war sehr verständnisvoll und hat einfach gesagt, er versteht das. Sollte sich das verändern, dann einfach nochmal ansprechen. Und irgendwann habe ich verstanden, das hat aber dauert, dass es ganz egal ist, ob ich im ersten Trauerjahr schwanger werde oder 5 Jahre nach dem Unfall, weil Mama und Papa, die werden immer gleich fehlen. Also die werden für mich immer gleich fehlen und für meinen Sohn als Oma und Opa. Und ja, daraufhin war ich dann im Januar 24 schwanger.
Und wie war es dann, wie hat es dann angefühlt, wo so, ja, wo man es dann so erfährt? Das ist ja dann etwas sehr Freudiges, Intensives und gleichzeitig, kennst du ja, wenn man dann trauert und die Trauer
Ja.
noch sehr frisch ja auch da war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann nur emotional intensiv war.
Ja. Es war ja dieses Leben und Tod irgendwie so gleichzeitig parallel laufen zu haben, war schon schwierig. Oma und Opa nicht sagen zu können, dass sie Oma und Opa werden, war für mich ein großes Thema. Und einfach diese Parallele, wie du schon gesagt hast, diese Freude auf der einen Seite, diese tiefe Trauer nach wie vor auf der anderen Seite. Es war, glaube ich, aber auch einfach dann ein Lernprozess und auch ein guter Lernprozess für mein weiteres Leben, dass das immer parallel sein wird und darf. Also die Vorstellung, dass die Trauer endet, wie es manche ja haben, von der dürfen wir uns ja verabschieden, weil wenn die Trauer endet, endet die Liebe und das wollen wir ja alle gar nicht. Und da zu lernen, dass alles parallel sein darf, dass nicht das eine das andere überlagert, sondern dass ich mich wirklich vormittags erfreuen darf und nachmittags weine ich, das war ein großer Schritt, aber ich glaube auch einfach ein wichtiger für die Zukunft für mich.
Und auch für dein Kind dann, gell, dass du ihm das
Ja.
von Anfang an beibringst. Alle Emotionen dürfen
Ja.
nebeneinander stehen, nicht nur das
Ja.
eine oder das andere.
Das auf jeden Fall, genau.
Und in dieser Zeit bist du ja auch auf Seelensport gestoßen. Also du warst ja dann 2023 bei Winterkraft dabei noch.
Genau.
Und wie ist es dazu gekommen? Wie bist denn du, wo hast du mich denn entdeckt? Im Podcast oder wo war denn das nochmal? was sie gar nicht.
Nee, das war tatsächlich so, dass ich ganz viele Situationen erlebt habe, in denen mir von außen Sätze gesagt wurden, die ich für Unmöglichkeiten habe, dass man die zu einer Trauernden sagt. Also das war wirklich schlimm.
Hast du da Beispiele
Und
davon?
ja,
Schieß mal raus. Können wir, es hören uns ja viele Trauernde zu und ich
ja.
sehe sie dann immer vor mir und es schreiben mir sogar viele, die dann immer sagen, sie sitzen dann da und hören zu und sitzen nur da und nicken und
Nicken,
nicken und
ja.
nicken. Also ihr könnt jetzt gleich drauf losnicken.
Genau, ich weiß auch, wie gut es tut, dass man nicht, also es ist schlimm, dass zu einem sowas gesagt ist, wird, aber wie gut es dann tut, dass man nicht allein damit ist und nicht allein damit, dass man einfach auch denkt, dass das so falsch ist. Man kann das nicht sagen. Also ich musste mir, ich war ja zu dem Zeitpunkt am Anfang natürlich nicht schwanger und musste mir da ganz oft anhören, dass es ja viel schlimmer ist, ein Kind zu verlieren.
Ach, das haben die auch immer gehört. Punkt eins, ja. Nicken.
Bringt jemand, der gar kein Kind hat, auch gar nichts.
Ja,
Also,
ja. Ja, und das bringt
das
generell
macht schon
nicht.
logisch keinen Sinn.
Total, total. Also ich habe auch zu dem Zeitpunkt kein Kind gehabt und haben die ganze Zeit nur hören müssen, eben, es ist schlimmer. Das
Genau.
Schlimmste ist einfach, das Kind zu verlieren. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen, wenn ich nicht selber nicht
Genau.
Mama bin? Und es ist immer das Schlimmste für jemanden, die eigene geliebte Person, egal was für Beziehungsebene, zu verlieren. Das
Richtig.
nebeneinander, ohne Vergleich.
Richtig.
Ist
Ja,
kein
richtig.
Wettbewerb.
Nein, nein. Und es geht einfach schlicht um die Beziehung, die ich zur
Ja, voll.
verstorbenen Person hatte. Genau. Zu mir wurde auch gesagt, dass es ja ganz logisch ist, dass die Eltern vor einem
Ach,
sterben.
das Bingo.
Ja, aber halt nicht mit 54 und
Ja.
56. Dann wurden noch Dinge gesagt wie, oder beziehungsweise die Straßenseite wurde einfach gewechselt, wenn man mich gesehen hat. Oder auf dem Friedhof war es ganz oft so, also wenn du dann runtergehst zur Grabpflege, dann denken sich die anderen, okay, das ist meine Chance zu gehen. Da flüchten die dann.
Krass.
genau, und auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, bei all diesen Sätzen, ich verstehe das nicht. Also mir war es nicht klar, dass das Menschen wirklich zu Trauernden sagen. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und habe das hinterfragt, warum Menschen auch einfach mit Trauernden so umgehen, und habe dann einfach mal auch recherchiert. Und da bin ich dann auf deinen Artikel gestoßen, vermeide diese 13
Ah ja.
Sätze bei einem Trauernden. Und dann habe ich mir eben, so wie du gerade gesagt hast, bei jedem Satz gedacht, genickt, 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 okay. Ich glaube, die weiß, was ich fühle, habe ich mir dann gedacht. Und habe einfach mal recherchiert weiter, was du so anbietest und was deine Geschichte ist, und dabei Winterkraft entdeckt, und dann bin ich da rein. Genau.
Und wie war das dann für die? Also, es war ja sehr umfangreich, damals noch nicht ganz so viel, wie jetzt aktuell diese Runde gewesen ist. Aber was hat da, es war ja dann das erste Weihnachten und so weiter, ist ja dann in die Richtung gegangen natürlich, gell? Was war so dein Highlight oder etwas, wo du sagst, das hat da besonders gut da durchgeholfen, durch diese Zeit?
Es war, glaube ich, die Kombination aus den festen Terminen und gleichzeitig auch der Möglichkeit, dass ich es nachhören kann. Weil mir ging es, muss ich ganz ehrlich sagen, schon oft so, dass ich vor lauter Erschöpfung die Übungen gar nicht aktiv mitgemacht habe. Ich war aber immer mit online, habe mir das angeschaut und konnte ja dann, weil wir die Skripte ja auch bekommen haben, die einfach nachmachen, dann, wenn es sich für mich gut angefühlt hat. Das war, glaube ich, so dieser fixe Termin und gleichzeitig aber die Flexibilität, das war für mich ganz, ganz wertvoll. Und wie wir dann mal strukturiert haben, wie wir uns so Tage wie Weihnachten vornehmen, Heiligabend oder so, diese Struktur, also dass wir uns dann voraus Gedanken machen, das war auch sehr wertvoll. Und dann natürlich die offene Runde, in der wir uns immer in den kleinen Gruppen zusammengeschlossen haben und einfach nur gesprochen haben, die hat mir dann, glaube ich, auch am allerbesten getan, weil da einfach Menschen waren, die mich verstanden haben. Ich musste da nicht viel erklären. Und es ist ja oft so, du erklärst als Trauernder, wenn du jemand bist, der offen mit seiner Trauer umgeht, du erklärst und erklärst und denkst, okay, ich habe jetzt alles gesagt, der kennt eigentlich jetzt meine Seele und dein Gegenüber versteht es aber trotzdem nicht.
Genau, wie
Und
so
das,
Fragezeichen.
genau, und das ist halt in deiner offenen Runde was ganz anderes.
Ach, schön, schön. Ja, das mit den Übungen eben. Mittlerweile betone ich es sogar extra oft, glaube ich, in jeder Einheit und so, dass es wirklich auch darum geht, immer nur so viel mitzumachen, wie man gerade kann. Und jetzt haben wir ja aktuell die Gefühlskraftreise, also Winterkraft gibt es ja auch gar nicht. Und da sage ich dann immer wieder, du kannst aus dem Bett mitmachen, du kannst einfach nur aus dem Bett mitmachen und dann machst halt einfach nur mit die Finger mit, halt, oder? Und das sehe ich jetzt mittlerweile echt immer mehr. Ich glaube, weil ich so oft kommuniziere und deutlicher sage, wie vielleicht damals noch, dass jemand eben im Bett liegt und halt den Bärenhüter da den Arm einfach über den Kopf zieht oder so, im Liegen so halb, gell? Und oh, das hat ja dann schon eine Wirkung, weil ich sehe andere Leute, die mich verstehen. Ich bewege ja trotzdem meinen Körper so und ich spüre ja trotzdem in meinen Körper so. Es muss ja nicht immer so die ganze Übung. Und wie du sagst, wenn ich dann merke, heint habe ich einen kraftvollen Tag, heint habe ich Lust oder was auch immer, Zeit drauf, die ganze Übung mal zu probieren, dann kann man es jederzeit machen, gell?
Ja, genau,
War schön.
genau.
Und wie ist dann weitergegangen, also, weil du bist ja eben in der Zeit dann auch schwanger geworden und wie hat sich dann auch so, oder wie war das dann, die Trauer in der ganzen Schwangerschaft und danach auch so nach Geburt? Wie gesagt, die haben ja selber ein Kind gekriegt und meine Trauer war dann schon, sage ich mal, vom Zeitrahmen her ja auch größerer Abstand, und trotzdem hat es mich voll erwischt, gell? Also ich habe zwischendurch auch heftigste Trauerwellen gehabt, Geburt, Horror, so, von der brauche ich gar nicht anfangen, so. Und auch die Zeit danach, also ich bin so richtig teilweise so retraumatisiert worden und so weiter. Wie war das bei dir? Hast du da auch gemerkt, boah, das ist echt emotional nochmal ein anderes Level gerade?
Ja, definitiv. Also, das ist mal, also als Schwangere bist du ja, glaube ich, sowieso
Voll.
emotional in einem ganz anderen Zustand als nicht schwanger. Und was für mich wirklich sehr, sehr schwer war, war einfach zu merken und festzustellen und zu sehen, zu erleben, dass die einfach wirklich fehlen. Also in ganz konkreten Sachen, in so Sachen wie Schwangerfenster putzen, da hätte mir meine Mama, ohne dass ich groß fragen müsste, hätte die mir da geholfen. Mal oder vorkochen dann. Meine Hebamme, ich hatte eine ganz tolle Hebamme, zum Glück. Die hat mir dann irgendwann nahegelegt, du musst jetzt anfangen, vorkochen und einfrieren fürs Wochenbett, weil woanders kochen dann die Muttis, das hast du nicht. Also das war dieses Fehlen von einem Ansprechpartner, der dir so nah ist, dass du da nicht lange zögerst, was zu fragen, um Hilfe zu bitten, um eine Meinung zu bitten. Das war, glaube ich, eines der größten Themen, die für mich über irgendwie super schwierig waren. Ja, das Gleiche dann natürlich auch mit der Geburt. Da wäre für mich die Mama die Person gewesen, mit der ich da einfach sehr offen hätte drüber sprechen können. Und es wäre auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich da jemanden gehabt hätte, weil so romantisiert wie die ein oder andere Geburt wird, war das bei mir jetzt auch nicht. Das kannst du wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen, Kathi. Und dann auch einfach danach im Wochenbett, dass jemand kommt, dem du so sehr vertraust, wo du dir gar nicht zweimal überlegst, drücke ich dem jetzt mein Neugeborenes in die Hand. Also da waren viel so die Themen, die Handlungen, die gefehlt haben. Genau, oder ja, auch wirklich tatsächlich so die WhatsApp nach der Geburt. Ja, wem schreibst du jetzt groß? Dein Bruder schreibst du noch. Und
Das ist
dann klar, irgendwann mal den engeren Freunden. Das machst du aber ja nicht in der ersten, gefühlt in
na
der ersten Minute, wo du wieder da bist. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. Also die Personen, Mama und Papa, haben mir einfach so wahnsinnig gefehlt und ich habe das da so oft gemerkt und nochmal vorgehalten gekriegt und so schwarz auf weiß, dass sie wirklich nicht mehr da sind. Auch jetzt nicht, auch jetzt, wo ich sie so dringend bräuchte.
Und was hat er dann aber geholfen in dieser Zeit? Also, wer hat dir dann da Halt gegeben oder wie hast du dir da selber geholfen?
Also das war sicherlich ganz oben mein Mann, der ist einfach wahnsinnig verständnisvoll, der nimmt ganz viele Dinge einfach so mit, der hat auch irgendwann verstanden, dass so eine Mama nach der Geburt vielleicht nur ein bisschen so neben der Spur ist und passt schon, hat er sich dann, glaube ich, gedacht. Also der kann einfach viel annehmen, das ist ganz toll. Mein Bruder und seine Freundin, die haben uns dann unterstützt. Und ja, bei mir war es ja auch so, die Trauer ganz konkret hat ja, ich sag's immer so schön, das Telefonbuch neu geschrieben. Also da hat sich wirklich einmal komplett gewandelt, wer da unter den Favoriten steht. Und das auch mit durch die Schwangerschaft nochmal, weil man da einfach andere Mamas kennenlernt, andere Kontakte. Und das sind wirklich tolle Freundschaften entstanden. Und eine ganz liebe Freundin, die war einen Monat früher dran und die konnte auch sehr schnell dann zum Beispiel uns besuchen. Und das war für mich auch total wertvoll, dass jemand in dieser ersten Zeit, der selber gerade ein Kind gekriegt hat, da zu mir kommt und sich die Zeit nimmt und sich da auf den Weg macht. Und ja.
Krass.
Genau, also da waren einfach nochmal ganz andere Leute auch mit bei mir, als es vor dem Unfall war.
Und ich glaube, also, was sie warst, du hast ja auch in Winterkraft Freundschaften gefunden. Zumindest von einer war es jetzt auf jeden
Ja.
Fall, die du, weil wir sind ja echt so jetzt nicht jeden Tag in Kontakt, aber trotzdem noch eben sporadisch immer wieder mal habe ich eine WhatsApp von dir gekriegt oder du von mir oder so hin und her, gell? Aktuell, wie geht's gerade so? Und du hast ja vor kurzem eben erzählt, du bist gerade auf dem Weg, glaube ich, heim oder was heim, gell? Bist du heimgefahren
Genau.
und hast gesagt, du hast gerade jemand besucht, den du aus Winterkraft noch kennst. Das finde ich so schön. Also hat sich auch da in die Richtung was ergeben.
Ja, da war ich auf dem Heimweg von der Prüfung zur Trauerrednerin und dann
Ja,
habe ich mir
genau.
gedacht, einmal A, die Prüfung und B, dass ich eben die liebe Freundin aus Köln getroffen habe. Das sind zwei
Ja.
News, die muss ich der Kathi sagen. Drum, und dann stand ich im Stau und habe eine Sprachnachricht gemacht. Genau, also ich habe da eine Freundin kennengelernt bei dir im Kurs, die aus Köln kommt und die sehr viel Ähnliches erlebt hat. Wir haben sehr viele Parallelen und das Angenehmste ist einfach, ich muss mich da nicht erklären. Das versteht sie auch so. Oder manchmal kommt es auch ganz oft, dass wir sagen, es ist das und das Gefühl da oder die und die Situation und uns ist ganz klar, die kann man nicht ändern, aber das Gefühl ist ja da und das möchte ja mitgeteilt werden. Und wenn du das manchen Leuten dann sagst, die das nicht verstehen, dann ist die Antwort so, ja, aber was willst du denn machen? Und schnell weiter. Und wenn ich ihr das erzähle, die nimmt das an, die weiß auch, dass wir da jetzt nichts machen können, aber die weiß, dass das Gefühl kommt, dass es da sein darf und dass es ausgesprochen werden muss. Und das ist sehr wertvoll. Und Köln und Bayern Unterallgäu war dann einfach die Prüfung in Mannheim gerade der halbe Weg. Und dann haben wir gesagt, komm, das nutzen wir jetzt auf jeden Fall. Und ja, haben da zwei schöne Tage miteinander verbracht und uns das erste Mal live gesehen.
So cool, oder? Also
Ja,
diese
3 Jahre
Geschichten,
später.
ja, da geht mein Herz
Ja,
immer wieder. Du
ja.
glaubst nicht, echt immer wieder. Ich krieg
Ja.
sicher einmal in der Woche genau so eine Nachricht.
Ja.
Das motiviert mich dann auch immer wieder, überall dran zu bleiben, weiterzumachen. Das ist echt schön. Voll.
Auf jeden Fall, das ist wirklich das Wertvollste, wenn du jemanden hast, der ähnliche Gefühle schon mal durchlebt hat wie du und dem du nicht viel erklären musst oder wenn du was erklärst, der es dann auch wirklich versteht und nachvollziehen kann. Ja, genau.
Ja, und
Deshalb
du hast.
ist das sehr, sehr, also das ist toll, diese offene Runde, die du da bietest.
Ja, danke schön. Und du hast eben gerade im gleichen Zug ja schon erwähnt, Trauerrednerin. Wir haben es ja schon erlebt und gehört, vorhin, dass du die Trauerrede auch für deine Eltern gehalten hast. Und jetzt bist du sogar Trauerrednerin. Wahnsinn,
Ja.
was für ein Weg. Wie ist denn dazu gekommen? Also bist du dann irgendwann aufgewacht und hast gedacht, So, jetzt mache ich das noch. Oder wie ist der Weg? Ja, wie ist das kommen?
Nee, also da gab es auch jetzt nicht den einen Moment, den ich dir jetzt nennen kann, wo da die Entscheidung gefallen ist. Das ist, glaube ich, viel mehr aus dieser Summe an Erfahrungen, die ich gesammelt habe, entstanden. Also der Verlust meiner Eltern, die Erfahrung im Umgang mit der Trauer, positiv wie negativ, mein Gefühl, dass in Trauerfällen oft was fehlt, wenn man da nicht über die Persönlichkeit des Menschen und die Art zu leben spricht und wenn man vielleicht auch einfach dann auch nicht die Kraft hat im ersten Moment, dass man sich da als Angehöriger noch so reinarbeitet und denjenigen, der das macht, da wirklich drauf sensibilisiert, hey, nicht nur einfach hier formell, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir den Verstorbenen nochmal gut beschreiben und lebendig machen, auch in gewissermaßen. Und seit dem Tod meiner Eltern weiß ich halt auch einfach, wie viel Kraft Worte haben. Also man kann mit Worten Menschen so stärken und aufbauen und gleichzeitig auch so schwächen und verletzen. Und da gibt es nichts Vergleichbares. Das können nur Worte. Und genau, dann gab es eben noch das Thema mit der Rede an der Beerdigung meiner Eltern. Wir hatten nahezu 1000 Menschen auf der Beerdigung und ich konnte das trotzdem gut machen. Habe dann da auch ein sehr deutliches Feedback bekommen, dass einfach die Worte in dem Moment auch wirklich wirken konnten. Ich habe da wohl viele Menschen auch wirklich erreicht. Und dann hat mich das einfach alles nur mal losgelassen, diese ganzen Erfahrungen. Und irgendwann dachte ich mir, dass ich Worte finden möchte, die Menschen einfach Halt geben in den Situationen, in denen für sie kaum noch Luft zum Atmen bleiben, weil du und ich, wir wissen, wie schlimm so Beerdigungen nochmal sind. Also diese Nachricht über den Tod ist sehr schlimm, aber eine Beerdigung ist nochmal ähnliches Level aus meiner Sicht. Und so ist es einfach Schritt für Schritt entstanden, dass ich da, dass mich dazu entschieden habe. Also es gab keinen klaren Startpunkt. Und dann war für mich nur noch ganz wichtig, wir haben ja bei so einer Trauerfeier nur diese eine Chance. Ein Mensch kann zweimal, dreimal im Leben heiraten. Es gibt zwei, drei Hochzeitszeremonien. Es gibt aber im Tod nur diese eine Chance. Und darum war es mir ganz wichtig, dass ich das nicht einfach nur anbiete, weil ich glaube, dass ich es kann, sondern dass ich das wirklich fundiert lerne und da wirklich eine gute Ausbildung mit viel Erfahrungswerten auch dahinter steckt. Und darum habe ich mich da jetzt dieses Jahr ausbilden lassen und habe dann eine Prüfung bei der IHK gemacht und bin jetzt ausgebildete Trauerrednerin.
Schön. Und ganz frisch hat sie ihren Instagram-Account eröffnet. Und
Ja.
den Link dazu findet ihr dann natürlich in den Show Notes. Dann könnt ihr gleich nachgoogeln, wer die liebe Nicole so ist und wie
Ja.
man zu ihr findet. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall auch schreiben. Ja.
Genau, sehr gerne einfach ganz offen melden und bei mir darf jeder so sein, wie er ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den angenehmen Einstieg, um in Kontakt aufzunehmen. Also ja,
Voll.
gerne einfach melden.
Ja, voll. Kann man absolut vorstellen, dass du das richtig, richtig gut machen wirst, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir auch von Herzen, dass ganz viele Menschen sich bei dir melden und ja, diese Reden von dir dann halten lassen.
Ja, danke, Kathi.
Ja, zum Schluss noch, wenn du dir jetzt eben vorstellst, uns horcht jemand gerade zu, der nur wirklich ganz am Anfang steht mit seiner Trauer. Was würdest du den Menschen gern mitgeben wollen? Vielleicht du Mama oder Papa verloren oder beide Elternteile?
Mitgeben würde ich euch dann ganz gern, dass wir gut um uns selber sorgen müssen. Im Sinne von uns Trauernden wird ganz oft ganz schnell unterstellt, dass wir ja neben uns stehen. Und das wird uns ganz schnell übergestülpt, vor allem dann, wenn wir nicht das so machen, wie es das Außen von uns erwartet. Und da ist für mich ganz wichtig, einfach, das habe ich gelernt, dass man Grenzen setzt für sich selber. Es geht da nicht um die Härte nach außen, sondern es geht da um den Selbstschutz, um die Selbstfürsorge. Die Trauer macht dich sowieso offen und verletzlich. Und da darf es einfach dann wirklich Momente geben, in denen du für dich einstehst und dich auch einfach bewusst schützt. Und genau, drum Grenzen setzen, finde ich, wenn es dem bedarf, einfach sehr wichtig.
Ja, voll. Das ist nochmal ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Ja, liebe Nicole, vielen lieben Dank, dass du den Mut auch gefunden hast, da in dem Setting deine Geschichte nochmal zu teilen. Es war sehr berührend und ich bin auch sicher sehr hilfreich für viele da draußen, die sich jetzt denken, war krass, ja. Ich fühle mich total verstanden und gesehen und ja, danke an der Stelle und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute weiterhin mit diesem Vorhaben. Bin mir sicher, dass das richtig toll wird.
Sehr gerne, Tati. Vielen Dank dir auch einfach für deine Arbeit, weil das war ja einfach ein grundlegendes Element, glaube ich, warum ich so den Weg auch weitergegangen bin. Also ganz toll und danke für die Einladung.
Und alle da draußen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.